Hallo. Und es ist immer noch sehr ungewohnt für mich, vor einer Gemeinde zu stehen. Deswegen fällt mir nicht viel mehr ein als Hallo. Doch, ich habe mir einen ganz, ganz großartigen Einstieg überlegt. Ich wollte gerne meinen Vortrag beginnen mit einer Rezension auf mein Buch von Amazon. Also da hat jemand das Buch gekauft und hat es gelesen und hat dann bei Amazon über das Buch "Ein bisschen Glauben gibt es nicht" Folgendes geschrieben. Er schrieb: "Was erwarte ich als Leser von einem Buch über den Glauben? Für mich wären es folgende Punkte: Gott spüren, spüren, dass mein Herz aufgeht, mich freuen, die Bekehrung nachvollziehen und mitverfolgen können. Ja, das alles schildert Daniel Böcking, aber dennoch wird es wenig greifbar. Vieles wirkt ein wenig behauptet, richtig ergriffen hat es mich nicht, denn ich habe vor allem den Autor gesehen, aber fast nie Gott." So. Nun, egal wie eitel oder uneitel man ist, man schaut sich solche Buchkritiken dann ja doch mal an. Und die hat mich echt getroffen und ich habe sehr lang darüber nachgedacht, das ist so ja 10 Tage her, die ist noch gar nicht so alt, warum mich diese Buchkritik so angefasst hat. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, die Dame hat geschrieben, sie sieht vor allem den Autor und nicht Gott dahinter. Und dann fiel mir irgendwann ein, dass sie einfach recht hat. Und es ist mir so ein Anliegen, das auch hier nochmal am Anfang zu sagen: Ich bin kein Prediger und ich kann auch Ihnen keine Theologie erklären oder irgendein Wissen vermitteln, was Sie nicht vielleicht schon viel länger als ich habe, sondern ich kann meine Geschichte erzählen und da spiele ich zwangsweise die Hauptrolle. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen, ja, fast auch nochmal zu sagen, mir bleibt nichts anderes übrig, als da zu beten, dass durch das, was ich Ihnen erzähle, vielleicht ja, Gott mich benutzt, zu Ihnen zu sprechen und dass mir einfach nur wichtig ist, immer wieder zu betonen, dass ich weiß, dass ich Jesus Christus meine Rettung zu verdanken habe und dass die Tatsache, dass ich hier stehen kann, eben nicht mein Verdienst ist, sondern ich in aller Dankbarkeit und Demut eben sagen kann: Danke, Jesus, dass du mich auf diesen Weg geschickt hast und dass ich heute Ihnen die Geschichte dahinter erzählen kann. Ich habe es versucht. Das ist lustig, dass Sie das fragen. Man kann auf Amazon nicht auf Kritiken antworten. Also man kann diesen Leuten nicht anschreiben und irgendwas sagen. Einer hat in einer Kritik meine Frau mal relativ blöd dastehen lassen. Da konnte ich dann selber drunter kommentieren, aber habe es auch nicht geschafft, das richtig zu stellen. Ich glaube, das ist jetzt da oben wahrscheinlich, ist was an oder ist was zu sehen? Weil ansonsten, ich kann Ihnen das auch frei erzählen, ohne dass da oben irgendwas erscheint. Das ist viel zu weit, wenn Sie einmal aufs erste Chart zurückgehen, aber das ist alles nicht schlimm, weil das kann ich auch erzählen, dass ich jemals sowas erzählen würde, so fromm hier stehen würde und so fromm reden würde, so ungefähr 34, 35 Jahre lang, hätte ich mir das niemals ausgemalt. Ich komme aus dem Siegerland, da geht man erstmal davon aus, dass jemand total fromm ist. Bei mir war das nicht so. Ich hatte mein Leben lang so einen gewissen Gottesglauben. Für mich war immer klar, da ist irgendjemand, da ist irgendetwas, aber es hat eigentlich keine große Rolle für mich gespielt. Ich habe mal eine Zeit lang jeden Tag das Vaterunser gebetet, dann, wenn ich bei Schlecker was geklaut hatte, habe ich auch Vaterunser gebetet und dachte, so wird das wieder. Aber ich hatte keine Beziehung oder keine Glaubenserfahrung in dem Sinne. Und ich hatte auch niemals die Not dazu. Ich hatte also nie den Moment, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich aber zu Gott finden. Und ich fand das gerade bemerkenswert, als in dem Lied, wie hieß es da, "Du suchst mich, wenn ich mich in mir selbst verliere." Und ich glaube, das beschreibt ganz schön, wie es mir gegangen ist. Also so vor, ja, noch gar nicht so lange her, 7, 8 Jahren, war ich bereits in der Chefredaktion bei Bild. Ich hatte eine wunderbare Frau, wir hatten eine Wohnung in Berlin. Da hatten wir noch keine Kinder, aber die kamen dann auch relativ kurze Zeit später. Also uns ging es gut. Und wenn jetzt da oben ein Foto zu sehen wäre, soll ich einfach so erzählen, ohne dass ich da oben hingucke? Die anderen werden nicht gezeigt. Ist egal, wenn Sie jetzt da oben was sehen würden, würden Sie ein Foto von mir sehen, wie ich am Ballermann 6 mit einem Mikrofon in der Hand gerade "Verdammt, ich lieb dich" über die Playa de Palma schmettere, ziemlich betrunken. Ist nicht so schlimm. Ich habe das Foto deswegen da reingetan, weil ich sagen wollte, mir ging es einfach wahnsinnig gut. Ich hatte keinen ganz großen Veränderungsdrang. Ich habe sehr viel gefeiert, ich hatte ein Partyleben und dann kam das Jahr 2010 und das hat mich so ein bisschen auf die Reise geschickt. 2010 im Januar hat in Chile, Blödsinn, in Chile kam später, in Haiti war im Januar, die Erde gebebt, da gab es über 300.000 Tote und ich glaube, das war ungefähr auch das, wo Sie, wenn Sie es jetzt mal anknipsen, das war, glaube ich, das, wo Sie eben eingestiegen sind. Da sind wir mit Bild sehr, sehr kurz nach dem Beben hingereist. Wir haben eine christliche Hilfsorganisation begleitet. Links oben sehen Sie meinen Kollegen und mich, wie wir da Proviant quasi über die Grenze bringen. Und das war eine sehr, sehr krasse Erfahrung für mich, weil Ja, eigentlich so auf zwei Ebenen. Das eine ist, man kann sich vorstellen, wie es ist, wenn man in so ein Katastrophengebiet reinkommt. Port-au-Prince war damals komplett zerstört und die Toten lagen noch auf der Straße und es war ja all die Dinge, die da stehen, Ärzte amputieren ohne Schmerzmittel auf offener Straße. Das war das. Ich weiß nicht, warum sie immer schwarz, also warum es immer schwarz dazwischen ist. Ich erzähle jetzt einfach weiter und Sie sagen mir, wenn es wieder geht, ja? Machen wir mal ohne Klicker. Was für mich aber damals total die zweite große bemerkenswerte Erfahrung war, das war die Helfer. Also wie gesagt, wir waren in einer christlichen Hilfsorganisation da, die hieß Homedica, viele andere Helfer waren dort. Das waren Menschen, die aus ihrem Alltag rausgegangen sind, nach Port-au-Prince rein und dort in meinen Augen Übermenschliches geschafft haben. Und was mich total angefasst hat, war, die haben immer gebetet. Und das war halt etwas, womit ich erstmal gar nichts zu tun hatte. Die haben sich also morgens, bevor sie rausgegangen sind, in die Krankenhäuser, um den Menschen zu helfen, getroffen, haben einen Kreis gebildet und haben ja zu Gott gebetet. Ha, probieren wir es mal weiter. Jetzt. Ha, jetzt geht's von vorne los. Jetzt kommt auch gleich, da ist das Mallorca-Bild. War auch nicht viel los. Also das war das, was ich Ihnen gerade versucht habe zu erzählen über Haiti. Das waren die Bilder, da war gerade ein ganz toller Professor, der mit einem Schweizer Taschenmesser die ersten Tage dort operiert hat, weil er nichts anderes hatte. Das war grauenhaft. Aber was ich Ihnen vor allem einmal anreißen wollte, war, was mich so bewegt hat, waren eben diese Menschen, diese Helfer aus Deutschland, die dort mitgekommen waren und für mich so eine Art Entdeckung des Gebetes. Dass man sich dort nicht trifft, dass man nicht Gott in die Ecke stellt und sagt, warum lässt du all das Leid zu, sondern die haben gedankt. Die haben dafür gedankt, dass sie ein Leben retten durften. Die haben dafür gebetet, dass die Hilfsgüter endlich über die Grenze kommen, die immer noch festgehangen haben. Das war etwas, wo ich plötzlich zum allerersten Mal wieder angefangen habe, nicht mehr nur Vater Unsers runter zu blubbern, sondern zu sagen, das ist aber interessant, da bin ich neugierig, dass das Glaube so eine Kraft geben kann und habe angefangen, mal wieder ein bisschen zu beten. Dieses Jahr 2010 ging für mich ziemlich furchtbar, aber auch aufregend irgendwie ein Stück weit weiter. Das ist ein Foto, das ist die Schlagzeile von Bild von der Love Parade. Da war ich damals eher zufällig, weil wir bei Bild.de die Love Parade in Duisburg übertragen haben. Und da saß ich in der Regie, als sich jemand meldet und sagte, da ist irgendwas am Eingangstunnel passiert und keiner wusste was. Und ich dachte, bin ich mal ein guter Reporter und gehe da hin. Und das war tatsächlich für mich eine sehr, sehr andere Erfahrung. Ich war Jahre vorher auch Polizeireporter gewesen. Und wenn man zu einem Einsatz gerufen wird bei Bild, dann weiß man so ungefähr, was einen erwartet. Dann ist Blaulicht, dann ist da Absperrung. In dem Fall war halt noch gar nichts, weil noch keiner wusste, was da eigentlich los war. Das war die Tragödie, an deren Ende auch über 20 Menschen tot waren und Hunderte verletzt waren eben in Duisburg. Das war wieder so ein Schockmoment für mich, der sehr viel von dem sehr aufgeraut hat, was ich eben noch so als glatt oberflächlich Party beschrieben habe. Also ich merkte plötzlich, dass ich anfange, über Dinge nachzudenken, dass ich angefangen habe, mir Fragen zu stellen. Und so ging dieses Jahr auch weiter. Dann war wieder ein paar Wochen später, wurde ich nach Chile geschickt zu den 33 Bergleuten, die dort verschüttet waren und die dort mehrere Monate lang 500 Meter in der Tiefe ausgeharrt haben. Und wir sind dort 6 Wochen lang geblieben mit den Familien oben über Tage. Und wieder war es der Glaube, der mir dort begegnet ist, wo ich es einfach sagenhaft fand, wie die Menschen da Tag um Tag und Nacht um Nacht, und es waren sehr kalte Nächte, ausgeharrt haben. Und im Prinzip war das ein 6-wöchiger Gottesdienst. Also es waren die Marienstatuen waren überall. Es wurde wahnsinnig viel gebetet. Und in dem Fall war es ja auch tatsächlich ein Happy End. Und am Ende des Tages haben es alle 33 Bergleute dann ja nach oben geschafft. Ich habe diesen Artikel mal rausgesucht, weil mir so rückblickend aufgefallen ist, da ist zum ersten Mal der Punkt gewesen, dass ich geschrieben habe, wir haben mit ihnen gebankt, gehofft und gebetet. Also urplötzlich habe ich mich dann auch so sehr, sehr gemein gemacht mit den Menschen, die im Gebet eben ihre Antworten gesucht haben. Und was danach passierte, war, glaube ich, etwas sehr Rationales. Also ich hatte dieses Jahr 2010, hatte ganz viele Erfahrungen plötzlich mit dem Glauben gemacht. Ich habe Christen kennengelernt, die mir von Jesus Christus erzählt haben. Und bis dahin war Jesus Christus für mich nicht besonders, also es tut mir leid, das so rückblickend sagen zu müssen, aber nicht besonders relevant. Also für mich war das jemand, wo ich dachte, cooler Typ, hat viele schöne Sachen gemacht. Was der aber mit meinem Glauben zu tun hatte, dass er Retter ist, Erlöser, das habe ich alles noch gar nicht entdeckt. Was ich also getan habe, ist, ich habe angefangen zu recherchieren. Ich habe angefangen bei Fragen wie, gab es den eigentlich wirklich oder passiert mir sowas Blödes wie, ich begebe mich hier auf so eine Glaubensspur und wenn ich weiter recherchiere, merke ich aber, das längst bewiesen ist, dass Jesus Christus niemals existiert hat. Aber das Tolle war, das ist nie passiert. Ich habe festgestellt, man kann Gott und den Glauben nicht tot recherchieren. Also man findet, egal wie gebildet Menschen sind, wie wissenschaftlich Menschen auch unterwegs sind, man findet immer wieder tiefgläubige Menschen und auch Fakten, die es einem wahnsinnig schwer machen, einfach zu sagen, wenn ich ganz aufgeräumt bin im Kopf, dann kann es ja gar nicht sein, dass ich gläubig bin. Und dann, die nächste Frage war für mich ja irgendwann, als ich so merkte, mein Herz sagt ja dazu. Natürlich gab es viele, also das ist jetzt ein monatelanger, fast jahrelanger Prozess, über den ich spreche. Es gab wahnsinnig viele Gespräche mit Christen. Ich habe mich selber dazu verdonnert, anzufangen, in der Bibel zu lesen, was am Anfang ja echt kein Spaß war, aber gesagt, okay, lass dich mal drauf ein und nimm dir jeden Tag 2 Kapitel vor, 1 morgens, 1 abends und bete eben über Dinge. Und ich merkte, ich bekam diese Antworten, also mein Herz war total in Aufruhr, in Aufbruchsstimmung und fand das super. Und jetzt wollte mein Kopf natürlich wissen, was will denn Gott eigentlich so genau von mir? Und das waren dann so 2 Verse, die jedem Christen geläufig sind. Mir waren sie damals so sehr, sehr, ja, sie haben mich schon sehr getroffen, zu sagen, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und einmal eben der Punkt, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und jetzt haben Sie so eben so schön in der Ankündigung gesagt, wie kommt man denn auf ein bisschen, was meine ich mit ein bisschen? Da fußt sehr viel auf diesem ersten Vers, zu sagen, dein ganzes Herz, deine ganze Hingabe, dein ganzer Verstand. Bei mir war es eine ganz banale Lotto-Analogie. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, okay Daniel, du glaubst an Gott, das ist jetzt auch nicht so neu, aber jetzt hast du auch noch Jesus entdeckt, du bist da auf dem Weg. Wenn du also wirklich daran glaubst, wenn du an die Vergebung der Sünden glaubst, wenn du bis hin zu einem Leben nach dem Tod glaubst, dann ist das doch unfassbar wichtig. Dann ist das doch wichtiger als 5 Millionen Euro Lottogewinn. Und für 5 Millionen Euro im Lotto würdest du von heute auf morgen vermutlich dein Leben umkrempeln. Du würdest vielleicht deinen Job kündigen, du würdest eine Riesenparty schmeißen, du würdest dir ein neues Haus kaufen. Warum bist du bislang nicht dazu bereit, das für Jesus Christus zu tun? Und das war dann eigentlich für mich die Erkenntnis zu sagen, ja klar, wenn ich es ernst meine mit dem Glauben, dann muss es eben auch genau diesen Gedanken haben, ein bisschen Glauben gibt es nicht. Und auf das nächste Chart bin ich nicht besonders stolz, aber ich wusste nicht, wie ich ein Bild dafür mal finde, die Umkehr zu beschreiben. Also für mich gab es tatsächlich in dieser Zeit, als ich mir gesagt habe, ich möchte mich neu ausrichten, ich möchte Jesus Christus zum Wichtigsten in meinem Leben machen, so ein Gebet eines Abends. Wenn mir das jemand anders erzählt hätte, hätte ich mich selber sehr darüber gewundert, weil das für mich so eine Art Gottesbegegnung war. So ein Moment, in dem ich das Gefühl hatte, hier nimmt mich Gott auf den Schoß und ich kann meine Sünden bekennen und sie werden mir vergeben. Und es war einfach großartig und das ist jetzt Jahre her und bis heute zweifle ich nicht daran, dass es für mich eine Gottesbegegnung war und ich morgens aufwachte und einfach ein glücklicherer, fröhlicherer, bekehrter Mensch war. Das war alles noch sehr, sehr nah an 2010, 2011, 2012 dran. Danach passierte erstmal einige Zeit gar nichts und ich war einfach ein glücklicher Christ, allerdings auch ein glücklicher Christ, sehr für mich alleine. Also ich habe da jetzt nicht sehr laut drüber geredet. Meine Frau hat das natürlich sehr intensiv mitbekommen, aber ansonsten war ich jetzt nicht öffentlich damit. Bis ISIS mich irgendwann von meinem Sofa runtergeholt hat. Das ist so ein klassisches Bild, was wahrscheinlich viele Menschen kennen, wie die Terroristen wieder angefangen haben, irgendjemanden hinzurichten. Ich glaube, die meisten Kinder sind ja draußen. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber es war halt damals, ich bin wirklich furchtbar sauer geworden. Es war unfassbar, wenn man in der Redaktion bei Bild sitzt, bekommt man ja diese Videos nochmal sehr ungefiltert, schaut sich das alles an, hört diese Geräusche und ich bin so sauer geworden, weil ich zwischendurch irgendwann dachte, es kann doch nicht unser Ernst sein, dass wir als Christen immer stummer werden, weil Menschen dort im Namen eines angeblichen Gottes morden. Und dann habe ich mich so gefragt, ja, wie geht's eigentlich mir dabei? Und ich habe gemerkt, dass auch bei mir es schon so war, dass wenn ich über den Glauben mit jemandem gesprochen habe, das war so ein sehr schnelles Gespräch, wie sehr bist du denn gläubig? Oh, du bist so richtig gläubig, dann bist du ja fast also auf jeden Fall radikal, dann bist du ja vielleicht ein Terrorist. Also der Glaube hatte zu dieser Zeit keinen besonders guten Leumund. Und das hat mich irgendwie total gestört. Und dann habe ich mich an dem Abend irgendwann mal hingesetzt, das war jetzt 2015 sind wir jetzt schon, und habe für Bild einen auffällig langen Text geschrieben, den ich auch wahnsinnig gerne einmal vorlesen möchte, zumindest zum Teil, weil das ein Text war, der zum einen eine Menge Reaktionen hervorgerufen hat, aber auch zum anderen bei mir eine ganze Menge Veränderungen ausgelöst hat, weil ich hoffe, dass vielleicht auch in der Nachschau, die ich gleich ein bisschen mit Ihnen mache, die Botschaft hängen bleibt, zu sagen, man muss vor solchen Sachen keine Angst haben. Weil das, was mir zumindest passiert ist nach diesem Text, war großartig. Und deswegen lassen Sie ihn mich einmal in Auszügen vortragen. Das ist der Teaser von Bild.de. Überschrieben war er mit: Warum ich mich heute als Christ outen will, Bildredakteur Daniel Böcking erklärt, was der ISIS-Wahnsinn für seinen Glauben bedeutet. Dieser Text fällt mir nicht leicht, denn ich schreibe ihn nicht als die Bild oder als neutraler Reporter, sondern als Christ. Als Christ, der mit dem ISIS-Wahnsinn überfordert ist. Auch mancher Kollege mag sich wundern, denn ich renne nicht täglich mit einem Schild durch die Redaktion, auf dem steht: Guck mal, ich bin Christ, und versuche jeden Tag aufs Neue mein Leben in den Dienst von Jesus Christus zu stellen. Ich bin nicht die Kirche und kein Lobbyist einer religiösen Organisation. Ich bin nur einer von Millionen Christen und zum ersten Mal schreibe ich heute darüber. Denn ich kann nicht länger die Füße stillhalten oder besser die Finger. Für mich ist es Zeit, laut von der Liebe Gottes zu erzählen und von der Vergebung durch Jesus Christus. Von unseren Werten als Christen und warum sie genau jetzt so wichtig sind. Am liebsten würde ich zu jedem ISIS-Kämpfer gehen und ihm sagen: Hör auf mit dem, was du da tust, und kehr um. Gott liebt auch dich und kann dir vergeben. Das, was du da tust, hat nichts mit Gott zu tun und ist in keiner Religion eine gute Tat. Okay, das ist unrealistisch, zumal die Aufmerksamkeitsspanne meines Gegenübers eventuell lebensbedrohlich kurz wäre. Aber dennoch macht es mich fassungs- und hilflos, wie stumm wir Christen derzeit das Morden beobachten. Mir geht es hier nicht um die politische Ohnmacht oder um das Entsetzen, das wir alle teilen, ob Christ oder nicht. Mir geht es konkret darum, dass wir als Christen eine Botschaft mitzuteilen haben und viele trotzdem still sind. Auch ich bisher. Haben wir Angst, zu unserem Glauben zu bekennen und entsprechend zu handeln, weil andere vermeintlich gläubige Menschen so unfassbares Böses anrichten? Weil uns der Glaube unangenehm geworden ist? Weil Religion plötzlich so oft nah am Fanatismus scheint? Kein Glaube rechtfertigt ISIS. Und gerade weil sie Gott als Rechtfertigung missbrauchen, muss es doch jedem Gläubigen im Herzen so wehtun, dass er schreien will. Oder wissen wir einfach nicht, was wir tun sollen? Ich hatte vor wenigen Tagen die Ehre, Lord George Weidenfeld zuzuhören. Er sagte zur aktuellen Lage sinngemäß: Ich verstehe diese Generation Christen nicht. Ich verstehe nicht, dass sie nichts tut. Da kam ich wieder ins Grübeln. Es werden Christen ermordet, weil sie zu ihrem Glauben stehen. Und das soll keine Auswirkung auf mein sichtbares Handeln als Christ haben? Das Neue Testament gibt uns keinen Kampfauftrag. Im Gegenteil, es ruft zum Frieden auf, oft sogar zum Erdulden von Ungerechtigkeiten. Auch Christen haben das schon ignoriert und Furchtbares angerichtet. Aber müssen wir deshalb heute still sein? Ganz sicher nicht, im Gegenteil. Wieder und wieder werden wir in der Bibel aufgefordert, uns frei und ohne Angst zu Gott und Jesus zu bekennen und damit zu den Grundpfeilern der guten Nachricht, zu Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung. Auch dieses offene Bekenntnis ist eine Tat und ein Anfang. Wie schön wäre es, wenn solche Botschaften Twitter und Co. überfluten. Wenn wir von unserem Glauben berichten, indem es eben nicht um Rache oder Kreuzzüge geht. Jesus hat nicht Auge um Auge gepredigt, sondern die berühmte andere Wange, die wir hinhalten sollen. Er hat nicht verdammt, sondern selbst dem größten Sünder Hoffnung auf Vergebung gemacht. Glaube darf nicht zerstörerisch sein. Mein Glaube ist friedlich und versöhnlich. Gott kann sogar ISIS vergeben. Ich hoffe, das klingt nicht zynisch für diejenigen, die direkt vom Leid betroffen sind. Keine Ahnung, ob ich selbst zu einer so großen Vergebung fähig wäre. Aber das Neue Testament gibt uns auch Aufgaben und Verpflichtungen. Und zwar jedem von uns Christen, nicht nur den Hauptberuflichen. Es ist kein Ruf zu den Waffen, sondern der Ruf, das Böse mit Gutem zu überwinden. Nicht verschämt schweigen nach dem Motto: Zurzeit ist wohl nicht der richtige Moment für Glaubensbekenntnisse, sondern handeln. Ich überspringe jetzt einen Teil, Sie merken, das war ein echt langer Text für Bild. Ich habe für mich gelernt, was der Glaube in meinem Leben verändern kann, wie mächtig die Liebe ist. Ich bete oft für ein Ende dieses Wahnsinns, für die Opfer und die, die in Angst vor ISIS leben müssen. Ich versuche auch, mit ehrlichem Herzen für die Täter zu beten, dafür, dass sie umkehren, ihre Grausamkeit bereuen und Vergebung erfahren. Ich bin nie alleine mit meiner Wut und Verzweiflung und meiner Hoffnung auf eine bessere Welt. Aber ich war bislang auch nicht öffentlich damit. Christsein bedeutet mehr als stille Gebete und fromme Worte im kleinen privaten Kreis. Christsein heißt Handeln, in der Familie, im Freundeskreis, bei der Arbeit, öffentlich. Nicht der Glaube ist ein Problem, sondern das, was der Mensch damit macht. Der Glaube an Gottes Liebe, Gnade und Vergebung ist kein Problem, er ist unsere Chance. So, das war das, was bei Bild.de online gegangen war. Und was ich Ihnen mitgebracht habe, ist, was denn so passiert, wenn man sich jetzt einmal so dahinstellt und laut und deutlich sagt, ich bin Christ und glaube daran. Es ging gut los. Da schrieb jemand auf Facebook kurze Zeit später, es macht mich fassungslos, solchen Kreaturen immer wieder eine Plattform zu bieten. Wo ich dachte, okay, wird kein Spaß. Bitte hör auf, Drogen zu nehmen, danke. Dann kamen, ich habe mal Angst, wenn ich zu oft drücke, dass ich dann ganz viel vorspule. Bild, ihr seid es einfach nicht wert. Wow, Bild ist wieder im Hetzen, seid ihr stolz? Oder sehr unkirchlich jetzt, Fuck, Bild war auch sehr kurz und knackig. Ein bisschen verstörend fand ich dann auf Twitter, hat mich jemand angetwittert, lieber Daniel Böcking, erscheine doch bitte mal diesen Sonntag in der Kirche, ich habe dort ein Hühnchen mit dir zu rupfen, liebe Grüße Jesus. Also, wo ich schon dachte, wird heiter, aber dann hat er sich umgedreht und es ist so eine kleine Welle entstanden. Das war, wo ich dachte, Mensch, ein Bistum, das Bistum St. Gallen erwähnt mich in einem Tweet und schreibt erstaunliches Bekenntnis, danke. Dann kamen immer mehr Dankeschöns, schön, dass du ehrlich schreibst, geht mir genauso. Gut, dass es mal nicht in der Bild erwartet hätte, aber genialer Artikel war. Also es kam tatsächlich eine ganz große Welle an Zuspruch, an Unterstützung. Dieser Artikel hat sich weiter verbreitet. Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, war der Punkt, dass, ich überspringe sie mal, also es geht, da sind einfach Sätze, es wurde gebeten, den ins Englische zu übersetzen und solche Dinge, aber da schreibt zum Beispiel Jürgen Hülf, ich kenne Jürgen Hülf nicht, aber es kamen immer mehr Tweets, die davon sprachen, das macht mir Mut und das war sowas, was mir viel bedeutet hat, wo ich dachte, Mensch, du hast also wirklich eine Kleinigkeit ausgelöst, wenn Leute sagen, ich habe Mut und es gab viele Kollegen bei Bild, die mich daraufhin angesprochen haben und auch eine muslimische Kollegin war dabei, die sagte, weißt du, völlig wurscht, ob wir jetzt denselben Glauben haben, ob wir an denselben Gott glauben oder nicht, aber allein die Tatsache, dass man jemand wieder zu seinen Werten steht, zu seinem Glauben steht und man darüber sprechen kann, das ist etwas, das eint uns beide und danke, dass du auch mich mal wieder wachgerüttelt hast an dieser Stelle, weil auch sie natürlich als Muslime sehr, sehr schweigsam geworden ist im Schatten von ISIS etc. Am Ende des Tages hatte dieser Beitrag über 19.000 Kommentare und war geteilt worden. Danach kam dann auch die Anfrage, ob ich ein Buch darüber schreiben möchte. Und also all das, warum ich auch heute hier stehen darf, ist damals quasi losgegangen. Und deswegen spielt der so eine große Rolle für mich. Was ich noch zusammenfassend mitgebracht habe, sind eigentlich so 4 Lehren, die ich für mich gezogen habe oder die ich in den letzten Jahren erfahren durfte, auf die Frage, was bedeutet es eigentlich, sich laut und deutlich zu Jesus Christus zu bekennen. Oder wie es im Alltag funktioniert, weil sehr viele Menschen zu mir gekommen sind und sowas gesagt haben wie, boah, das ist aber mutig, dass du das gemacht hast oder toll, dass du dich da hinstellst und darüber redest. Und die Wahrheit ist, also Lehre Nummer 1 ist, es geht total problemlos. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen uns kleiner machen, als wir sind, dass man irgendwie so sich schon exotisch fühlt, sonntags in die Kirche zu gehen. Die Wahrheit ist aber, dass wir bis heute noch in der Präambel des Grundgesetzes zum Beispiel drin stehen haben, in der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Also es ist nicht so exotisch, an Gott zu glauben. Es ist, wenn man sich alleine ja, unser Land anschaut, wie wir so leben, frage ich mich manchmal, warum ist einem das fast so gefühlt ein bisschen peinlich, zu sagen, ja klar bete ich und ja klar glaube ich an Jesus Christus. Aber das ist das, was ich so manchmal von der Atmosphäre mitbekomme, dass man halt sagt, Mensch, ist aber mutig, dass du das sagst. Ich habe wirklich sehr wenig Mut gebraucht und wenn ich den Mut dann doch mal gebraucht habe, da unten drunter steht, jede Angst war falsch und die Gemeinschaft von Christen ist stark. Das war tatsächlich so. Ich habe wundervolle Erfahrungen gemacht in Momenten, wo ich ja auch gehadert habe. Also es ist ja nicht so, als wäre ich von heute auf morgen perfekt gewesen, sondern ich baue weiterhin Mist. Ich trete weiterhin in riesengroße Fettnäpfchen. Aber ich habe einfach gelernt, wie großartig es ist, in einer Gemeinschaft von Christen zu sein, die einen dann auch auffängt, die einen wieder in die Hand nimmt und eben auch wieder auf den Weg führt. Der zweite Punkt, warum ich glaube, dass dieses Bekenntnis großartig ist, wichtig ist, richtig ist, aber ja auch eine Pflicht ist genau das, dass uns die Bibel dazu aufruft. Und natürlich kann man sich immer die Rosinen rauspicken. Und ich war lange Zeit so jemand, der das Gefühl hatte, ich nehme das aus der Bibel an, was mir ganz gut gefällt, was in mein Leben passt. Aber wenn ich tatsächlich sage, das ist mein Haltegriff, das ist Gottes Wort für mich, indem ich wirklich auch Antworten suche, dann muss ich auch tatsächlich das annehmen, was dort von mir gefordert wird. Und dort steht zum Beispiel, verkünde die Botschaft Gottes, ob sie erwünscht ist oder nicht. Und natürlich ist die nicht immer erwünscht. Und natürlich kann man damit auch mal eine Grillparty ein bisschen ruinieren, wenn man sehr schnell von der Tabellenspitzen-Bundesliga-Diskussion dann plötzlich darauf kommt, mal kurz über Jesus zu reden. Aber ich habe kein einziges Erlebnis gemacht bisher, wo ich sagen würde, das hat mich aber eine richtig wertvolle Freundschaft gekostet oder da sind mir aber Leute ins Gesicht gesprungen, gar nicht. Im Gegenteil, massiv überwiegt tatsächlich das Positive und deswegen versuche ich mich an diese Pflicht zu halten. Ein dritter Punkt, das ist vielleicht ein sehr persönlicher, aber auch einer, der dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen Mut machen kann, ist, es verändert mich. Also der Grund ist natürlich, dass ich hier stehen darf, ist, weil ich laut über Jesus Christus rede. Der Grund, warum sie mich eingeladen haben, ist, weil ich den Artikel geschrieben habe. Ich lerne so wahnsinnig viel. Ich war neulich bei den Pietisten, das wusste ich vorher gar nicht. Ich war eingeladen im Forum Schönblick und es sagte mir nichts. Und dann sagte mir jemand auf dem Weg darunter, das sind übrigens die Pietisten. Und dann musste ich erstmal Pietisten googeln. Und als ich das wiederum den Pietisten erzählt habe, haben die mich ausgelacht. Und habe aber danach mit denen im Gespräch gemerkt, das macht Spaß, dieses Lernen. Also, dass viele Leute auch schon in solchen Strukturen drin sind. Hier sind Methodisten, Pietisten, die Evangelikalen und so weiter. Das war für mich alles totales Neuland. Und ich bleibe dabei, im Kern geht es um Jesus Christus. Und da haben wir eine ganz große Einigkeit. Und auch wenn ich jetzt diesen Weg gehen darf und so viele verschiedene Gemeinden etc. kennenlernen darf, ist das ein wunderbares Lernen. Und tatsächlich stehe ich immer noch sehr staunend davor, wie ein Kind. Und der vierte Punkt ist, das Bekenntnis verändert auch das Miteinander. Und jetzt machen wir den kurzen Ausflug einmal in den Bild Newsroom zum Thema Vollzeitchrist. Das heißt ja so schön, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das alles tut zu Gottes Ehre. Das da unten ist der Newsroom von Bild, der ist auch mittlerweile wieder umgebaut und Kai Diekmann da vorne mit dem Bart ist auch gar nicht mehr da. Aber habe kein aktuelleres Foto gefunden, müssen wir nochmal machen. Ich habe das deswegen genommen, weil natürlich jeder dieser Personen, die auf diesem Foto drauf ist, weiß, dass ich Christ bin. Und ich in so einer schönen Situation bin, auch tatsächlich der Vorgesetzte von vielen von diesen Kollegen zu sein. Natürlich verändert das laute Bekenntnis das Miteinander. Natürlich habe ich jetzt ein Problem, wenn ich irgendjemanden so mit dem Knüppel irgendwie zum Arbeiten antreibe oder wenn er merkt, dass ich ihn hinten rumgehoben habe, wenn ich die Ellbogen ausfahre, nur um meinen eigenen Vorteil zu verschaffen. Das ist fast eine Kontrollsituation auch für mich, aber das ist für mich das, wo ich sagen würde, natürlich ist nicht mein Ziel, Feierabendchrist zu sein, Sonntagschrist zu sein, sondern eben Vollzeitchrist und auch bei Bild und auch in der Redaktion Christ zu sein. Und das geht ganz hervorragend. Wir haben nachher ja noch die Chance, ein paar Fragen zu beantworten, falls da jemand was genauer will, aber wissen will. Aber natürlich können Sie sich vorstellen, dass in solchen Konferenzen auch gestritten wird und dort auch um Werte gekämpft wird und dort auch verschiedenste Positionen ausgehalten werden. Und das geht ganz, ganz großartig. Dass es nichtsdestotrotz zu Anfeindungen kommt, dass man immer mal wieder Probleme bekommt im Alltag, das ist, glaube ich, ganz logisch. Aber ich bin jetzt festangestellt seit 17 Jahren bei Bild, dann hat man wahrscheinlich ein relativ dickes Fell. Es gibt nur so immer wiederkehrend nicht nur Menschen, die mich für bescheuert halten, weil sie halt an gar nichts glauben oder per se mich doof finden, weil ich bei Bild bin. Es gibt auch viele Christen, mit denen ich im ständigen Austausch bin bei Bild, die halt einen sehr konkreten Willen haben, was ich denn als Christ bei Bild eigentlich machen sollte. Und da habe ich mal versucht zusammenzustellen, wenn ich dort also eine Schlagzeile machen würde, wo dann besagte Christen, die mir immer wieder schreiben, glücklich mit wären, das wäre so etwas. Rums, Jesus da, Halleluja, ab jetzt nur noch schöne Schlagzeilen. Und das meine ich nicht bösartig. Also was tatsächlich ist auch eine Einladung, wenn irgendjemand sagt, wir sollen das vertiefen, schreiben Sie mir gerne. Die E-Mail-Adresse steht am Schluss da. Ich antworte auf jeden Brief, der zu mir kommt, so lang und so ausführlich ich kann. Und es ist, glaube ich, ein Geschenk des Christentums, dass wir auch streiten dürfen und dass wir verschiedener Meinung sein dürfen und dass man Dinge anders sehen kann. Ich wollte nur einmal sagen, das ist eine Erwartungshaltung, die mir immer wieder widerfährt. Und ich wollte sie nur dem entgegenstellen, wie ich es eigentlich sehe. Also warum lebe ich meinen Glauben so, wie ich ihn glaube? Oder wie ich ihn lebe und wie gesagt in dem Wissen, dass ich Mist baue, dass ich ein Sünder bin, dass ich immer wieder hinfalle. Es kommt wieder ein Zitat, das diesmal nicht aus der Bibel kommt, sondern glaube ich ein afrikanisches Sprichwort ist. Das heißt, wo Gott uns hingesät hat, da sollen wir blühen. Und das ist das, was ich für mich zumindest angenommen habe und was ich eben auch gerne hier nochmal weitergehen würde. Und wir sollen nicht nur so leise und still vor uns hinblühen, sondern wir sollen bunt und sichtbar blühen. Ich hoffe, ich habe gerade einmal kurz zumindest gezeigt, es geht problemlos. Es ist in meinen Augen Pflicht. Es verändert einen und auch das Miteinander zum Positiven. Es macht Spaß. Sie haben vorhin eingangs so schön gesagt, ich habe irgendwo geschrieben, inneren Frieden, innere Ruhe, total. Es ist wirklich ein Geschenk. Und ich glaube eben, dass das für jeden von uns gilt. Vielen Dank.